Ob in uns allem das Potenzial zum Verbrechen liegt, das weiß ich nicht. Ich kann spekulieren. Ich glaube, was sinnvoll ist am True Crime, ist vielleicht auch manchmal die Motive, die Hintergründe der Taten nachzuvollziehen. Jetzt nicht auf einem Level, ich entschuldige die Tat oder ich verstehe den Täter jetzt hundertprozentig, aber vielleicht ich kann doch irgendwie auf einer bestimmten Ebene nachvollziehen, wie Menschen unter sehr extremen Umständen bestimmte Dinge tun können. Und ich glaube, das hilft uns insofern, als dass wir dann von dieser Idee der Monster dort draußen wegkommen, ja, also vom Bösen dort draußen, dass wir nicht fassen können, dass uns Panik macht und Sorgen bereitet, weil es eben so ominös ist und schrecklich ist. Und dass wir eher wieder hinkommen, okay, es sind doch menschliche Taten, auch wenn sie jetzt schrecklich sind, sind es doch Taten, die von Menschen verübt werden. Und so weit ist man gar nicht davon entfernt, das nachzuvollziehen oder zumindest teilweise nachvollziehen zu können.
Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Unterpalm Podcast, dem Podcast für Politik und Kultur in und um Wien. Wir sind angekommen bei unserer dritten Folge der Season Trauerfeiern. Heute betrachten wir das Phänomen True Crime. Warum und wie unsere Connection ist, ich glaube, das wird im Laufe des Gesprächs rauskommen. Lasst mich auf jeden Fall so viel sagen, was wir konsumieren und vor allem auch in welcher Form und was dann zu einem gesellschaftlichen, popkulturellen Phänomen wird. Es sagt ja viel aus darum, wie wir mit bestimmten Phänomenen auch in der Gesellschaft umgehen. Und ich glaube, True Crime ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel und ein sehr gutes Anschauungsobjekt, um uns ein bisschen genauer anzuschauen, was denn auch Trauer, Verlust, ja, Mord, Verbrechen mit uns als Individuen und als Gesellschaft machen. Für das Thema haben wir uns sehr große Expertise eingeladen, würde ich sagen. Heute besucht uns Corinna Perchtold-Stephan. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Du bist an der Uni Graz, Postdoc, am Institut für Psychologie, da im Bereich Psychologie. Genau, und deine Forschungsthemen sind malevolente Kreativität, so rum. Also es bedeutet Kreativität, die darauf abzielt,
Malevolenz.
Und natürlich auch, und ich glaube, da kommen wir auch in die zur True Crime, die Psychopathologie, also so Dark Traits, Dark Behaviors und Emotionsregulation.
Ja, genau.
Derzeit bist du an einem Projekt, wo es genau darum geht, und da werden wir auch später noch genauer zu sprechen. Das nennt sich Horror als kreative Emotionsregulation. Kann True Crime Konsum Frauen dabei helfen, adaptiver mit Angst und Bedrohung im Alltag umzugehen? Darüber bin ich auch auf dich gestoßen, weil das natürlich sehr, sehr gut passt zu unserem Thema. Und ich glaube, da deine Einblicke sehr spannend werden können.
Ja, das hoffe ich.
Man muss sagen, dass du derzeit im Ausland bist, auf Forschung. Dementsprechend treffen wir uns online. Ja, super, dass du zu uns kommst, Corinna, und uns mit deinen Einblicken bereicherst. Wie immer beginnen wir aber natürlich mit dir persönlich, und du hast uns ja hoffentlich auch was mitgebracht. Also vielleicht möchtest du uns kurz sagen, hast du uns eine kleine Süßspeise kredenzt sozusagen?
Ja, also passend zum Forschungsaufenthalt in Amsterdam, meine Lieblingssüßspeise sind Waffeln. Also tatsächlich in jeder Art und Form. Am liebsten mit Schlagobers und Kirschen, also doch sehr dekadent. Aber das ist, glaube ich, meine Schwäche als Süßspeise. Kann auch gerne mit Schokolade-Karamellsoße sein. Also ja, wenn schon, denn schon. Ich würde es jetzt in der Früh zwar nicht essen, aber auf alle Fälle als Dessert-Nachspeise und Abendsnack.
Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Waffeln sind schon was sehr, sehr Gutes. Die Frage ist jetzt natürlich, Wie, ich weiß nicht, wie lange du jetzt in Amsterdam sein wirst, aber schaffst du es denn auch, wenn du jetzt wieder zurückkommen musst?
Ja, das ist das Tragische an der Sache. Ich hoffe, ich kann es imitieren.
Wie gehst du dann mit deiner...
Ja, ich habe dann zwar schon bestimmte Ersatzprodukte, also so in der Früh von Bäckereien, Hörnchen, Topfen, Golatschen, solche Dinge esse ich auch ganz gerne. Aber es ist natürlich, die Waffeln sind schon was Spezielles. Also vielleicht muss ich mir dann ein eigenes Waffeleisen zulegen, um das irgendwie zu imitieren, was ich hier in den Niederlanden schon konsumiert habe.
Hat aber natürlich auch den Vorteil wiederum, wenn man, finde ich immer, wenn man so eine Süßspeise konkret mit einem Ort verbindet und mit auch einer Zeit und einem Erlebnis, dass man das ganz gut wieder aufleben lassen kann, wenn man sich dann zu Hause dann doch mal an die Waffeln mit Schlagobers und Kirschen ranmacht.
Oh ja, definitiv. Weiß man ja aus der Psychologie auch, dass wenn Erinnerungen eben an bestimmte Gerüche und Erlebnisse geknüpft sind, dass sie sich dann eben sehr schnell wieder aufrufen lassen, auch im Alltag. Das ist ja das Schöne daran.
Super. Dann stürzen wir uns jetzt trotzdem, auch mit diesen schönen Gedanken und dem guten Geschmack im Mund, die Abgründe, weil darum geht es ja beim True Crime, würde ich sagen. Wir beginnen mal mit einer Definition. Was macht denn True Crime aus? Und jetzt oute ich mich gleich als kein großer Fan vom Genre. Warum ist es denn mehr als unterhaltsamer Voyeurismus?
Okay, alles klar. Also kein Problem, wenn du kein True Crime-Fan bist. Also ich würde sagen, beim True Crime geht es grob darum, also um die Darstellung von wahren Kriminalfällen, von wahren Verbrechen, egal jetzt welche Art, in den Medien. Das kann im Fernsehen sein, als Fernsehsendung. Zum Beispiel kennt man da so Dinge wie Anwälte der Toten oder gerichtsmedizinische Sendungen. Dann gibt es aber natürlich auch, das finde ich ist schon wieder ein bisschen ein anderes Format, die Streaming-Kultur auf Netflix, wo es dann so Serien gibt wie zum Beispiel in den letzten Monaten sehr stark gehypt Jeffrey Dahmer. Wobei, sage ich gleich dazu, ich würde das nicht mehr als wirklich True Crime bezeichnen, weil das schon ein bisschen zu extrem, wie du sagst, vorher voyeuristisch aufbereitet ist. Aber es gibt auch vor allem die Podcast-Kultur. In den letzten Jahren ist das ganz stark gewachsen. Ich glaube, vor allem seit dem Covid-19-Thema war. Es gibt jede Menge unterschiedliche True Crime-Podcasts, wo eben eher so im persönlichen Gespräch über wahre Kriminalfälle, Verbrechen gesprochen wird. Und dann gibt es natürlich auch Bücher, True-Crime-Literatur und Filme sind jetzt vielleicht eher seltener. Aber das Kernthema ist eben, dass es um wahre Geschichten geht. Also das ist eben der True-Part im True-Crime. Und es kann alles sein von wirklich sehr bekannten Kriminalfällen in Österreich, sage ich jetzt mal Jack Unterweger, bis hin zu eher kleineren Familientragödien, Familiengeschichten, die jetzt nichts mit Serienmord oder mit irgendwie sehr großen Medienberichten zu tun haben. Also da kann alles dabei sein.
Ich glaube, das trifft sehr gut. Ich finde die Unterscheidung auch ganz wichtig oder beziehungsweise kann man ja auch so eine Evolution von True Crime sehen. Also du hast, glaube ich, eine sehr faktenbasierte Beginn, auch mit solchen Zeichen XY oder Ähnliches, wo es dann ja auch noch stärker um Aufklärung geht und mit der Zeit kommt da immer mehr auch so eine Fiktionalisierung im Sinne von, wir machen noch stärker eine Geschichte raus und inszenieren das vor allem. Ich glaube, diese Inszenierung, das ist ja die große Sache, die True Crime eben als Medienformat ausmacht. Vielleicht musst du noch ganz kurz dich outen. Bist du denn True Crime Fan?
Ja, also ich oute mich. Ich bin True Crime Fan. Ich finde es immer ganz gut, wenn man seine Forschungsinteressen auch mit persönlichen Interessen verknüpfen kann. Ich glaube, das motiviert dann mehr, der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich denke, man braucht in dem Thema auch eine bestimmte persönliche Expertise. Also jetzt True Crime Forschung zu machen, ohne sich im True Crime Genre wirklich gut auszukennen, wäre jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll für den Erkenntnisgewinn.
Das stimmt. Das ergibt sehr viel Sinn. Trotzdem die Frage, du hast jetzt schon gesagt, True Crime, also True ist ganz wichtig, diese wahren Verbrechen, dass wir einen Realitätsbezug haben. Dennoch würde ich meinen Raum werfen, dass ja eine ganz spezifische Art von Verbrechen da betrachtet werden. Also wir haben oft so Kapitalverbrechen gerne auch mit ja einer psychologischen Komponente. Vielleicht kannst du da nochmal drüber sprechen, welches Verbrechen sich überhaupt eignet für eine True-Crime-Betrachtung.
Also du meinst konkret, welche Art von Verbrechen eher bei True-Crime im Vordergrund stehen?
Genau.
Ja, also ich würde sagen, das ist recht logisch herzuleiten, dass das Hauptverbrechen, das bei True-Crime behandelt wird, ist auf alle Fälle der Mord. Also einen anderen Menschen töten, umbringen, ob jetzt wirklich geplant oder auch im Affekt. Ich glaube, das liegt daran, dass das eines der extremsten Dinge ist, die wir Menschen uns auch vorstellen können und dass es deshalb auch so fesselnd ist. Also dass Dinge, die sehr weit von unserem eigenen Erlebenshorizont im Alltag entfernt sind, gerade das sind meistens die Sachen, die uns besonders interessieren, weil wir eben sie verstehen wollen, weil uns das Extreme daran auch interessiert. Und ich glaube, das zweite Thema oder zweite Hauptverbrechen bei True Crime sind wahrscheinlich auch Sexualdelikte aus ähnlichen Gründen, weil es eben einen sehr extremen Charakter hat. Es gibt aber durchaus auch viele True Crime Podcasts, die sich mit sogenannten, unter Anführungszeichen, kleineren Verbrechen beschäftigen. Sprich, da geht es dann um eher so um Gerichtsprozesse, wo es auch um Nachbarschaftsstreitigkeiten geht, um vielleicht Körperverletzungen, Diebstähle und so weiter. Also das gibt es durchaus auch auf einem kleineren Niveau, würde ich jetzt sagen. Es muss nicht immer um Mord und Sexualdelikte gehen. Es kann auch um kleinere Geschichten gehen. Das macht auch die Bandbreite von True Crime aus, denke ich.
Ja, was aber schon auffällt, würde ich sagen, ist, dass wir eine Fokussierung auf einzelne Individualverbrechen oder also abgeschlossene, jetzt auch Nachbarschaftsstreit ist ja im kleinen Rahmen. Also es gibt weniger, ich weiß, dass es in Teilen auch gibt, aber weniger so systemische Dinge. Wenn wir jetzt, also zum Beispiel Wirecard-Skandal oder sowas wird zwar auch aufgearbeitet, ich würde aber sagen, das ist ja dann kein True Crime. Das sind ja dann so journalistische Betrachtungen, die das eher erklären, den wirklich diesen Fall dann aufarbeiten. Und im True Crime habe ich das Gefühl, ist es dann doch nochmal im kleineren Rahmen. Vielleicht kann man auch sagen, von dem Einzelfall wird dann versucht, wenn dann, dass das größer zu spannen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das eher seltener passiert.
Also du meinst, dass es bei True Crime allgemein eher um Einzelfälle geht, um persönliche Geschichten, die dann vielleicht auch manchmal, sagen wir es mal, übertrieben dargestellt werden, um ja vielleicht auch bestimmte Botschaften zu kommunizieren. Also zum Beispiel, ja, Vorsicht, die Welt ist schlecht oder alle Menschen können Monster werden und so weiter. Das ist ja auch oft das, was True Crime kritisiert wird. Ich glaube, das ist im Kern des Formats selber, also dass man Geschichten, True-Crime-Geschichten dann einfach am besten erzählen kann und die Leute am besten fesseln kann, wenn es natürlich persönliche, sehr intime Geschichten sind, die uns natürlich emotional auch berühren. Ja, also ich glaube, True-Crime wäre für viele Leute nicht so interessant, wenn es jetzt um eine rein wirklich faktenbasierte Kurzzusammenfassung von Verbrechen gehen würde. Vielleicht, wie du auch gesagt hast, so eine Zusammenfassung von Verbrechen. Ich glaube nicht, dass ich das auch gut verkaufen würde. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen ja am menschlichen Interesse selber. Und um vielleicht nochmal auf das zurückzukommen, was du vorher gesagt hast mit dem True Crime Hype der letzten Jahre. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht wirklich ein Hype ist, weil wir Menschen uns immer schon extrem für Verbrechen, für das Böse unter Anführungszeichen interessiert haben. Das sieht man eben schon daran, dass die ersten Zeitungen, ich glaube im 17. Jahrhundert, bereits Verbrechensrubriken drin hatten. Also da hat man sehr schnell gemerkt, okay, wenn etwas Brutales oder Grausliches im Dorf oder in einer Stadt passiert, die Menschen wollen davon ja, berichtet bekommen. Das heißt, ich glaube, das ist etwas, das die Menschheit immer schon begleitet, eben aus dem Grunde, weil es teilweise sehr persönliche, sehr schockierende fesselnde Geschichten sind. Und in den letzten Jahren ist es aber natürlich so, dass mit der modernen Technologie, mit den modernen Medien diese Inhalte für uns immer zugänglicher geworden sind. Also mittlerweile ist ein True Crime Podcast ja nur mehr einen Mausklick entfernt oder einen Klick am Handy, genauso wie eine True Crime Serie. Und damals hat man zum Beispiel in Bibliotheken gehen müssen und sich ein True Crime Buch ausleihen, ja, oder vielleicht Geschichten mit den Nachbarn teilen müssen, um hier Informationen zu bekommen. Also ich glaube, heutzutage ist es einfach durch die modernen Medien viel präsenter und viel einfacher zu konsumieren. Ich glaube aber, das Interesse auch an sehr persönlichen Verbrechensgeschichten war immer schon da.
Das sicherlich. Genau, mit dem Hype meinte ich auch eher, dass eine bestimmte Art, wie die Verbrechen aufgearbeitet werden. Also da kommen wir vielleicht auch nachher bei der Rezeptionsgeschichte nochmal dazu, dass sich daraus nochmal, also ja, du hast es schon angesprochen, die Netflix-Serien, wie du sagst, das sind vielleicht kein richtiges True Crime, aber es kommt auf jeden Fall daher und wird auch immer noch im Breiten so bezeichnet. Und dass da so eine Kommerzialisierung geschieht über eine Überinszenierung, das finde ich schon auf jeden Fall beachtenswert.
Ja, also ich denke auch, es ist definitiv beachtenswert, welche Art von Formaten oder wie True Crime dargeboten wird. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich zu fragen, was ist noch True Crime und was ist wirklich schon eine sehr stilisierte, sensationelle, reißerische Darstellung von Gewalt, die sich sehr, zumindest für ein bestimmtes Publikum, sehr gut zu verkaufen scheint. Also das ist auch ein Anliegen von mir, von meinem Forschungsprojekt an der Uni Graz herauszuarbeiten, wie wirken sich unterschiedliche Arten von True Crime Konsum auf uns aus? Also macht es einen Unterschied, ob ich zum Beispiel mir sehr gerne True Crime Podcasts anhöre, die, wie ich finde, Verbrechen ganz anders kommunizieren, verglichen damit, wenn ich mir zum Beispiel gerne irgendwelche stilisierten Serien auf Netflix anschaue. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Aber ja, ich würde dir recht geben, also mit dem Hype, diese sehr, sehr reißerische Aufbereitung, die gibt es vermutlich wirklich erst seit den letzten Jahren, weil man dahinter wahrscheinlich auch ja eine Industrie wittert. Also das lässt sich verkaufen und das muss man dann schon auch kritisch betrachten.
Gut, dann kommen wir doch aber mal, wenn du es gerade auch schon angesprochen hast, nochmal zu deiner Forschung. Du betrachtest ja, vielleicht kannst du es nochmal genau erklären, aber so wie ich es verstehe, stellst du dir die Frage, wer konsumiert warum True Crime, mit welchem Ziel? Also ganz spezifisch ist da auch so ein Blick auf Frauen. Was ich gelesen habe jetzt in der Recherche, sind so, dass 70% der KonsumentInnen Frauen sind. Warum würdest du sagen, stellt sich das so dar? Warum scheint True Crime für Frauen interessanter, wichtiger, notwendiger vielleicht auch zu sein?
Ja, genau. Also das allgemeine Motiv unseres Forschungsprojekts ist es wirklich, das Phänomen True Crime wissenschaftlich zu beleuchten. Und ich erzähle kurz, warum das so wichtig ist. Es war so, dass in den letzten Jahren ich immer wieder so Beiträge in den Medien gelesen habe, die spekulieren darüber, warum wir True Crime konsumieren und auch was True Crime mit uns macht. Und da waren teilweise sehr fragwürdige Spekulationen dabei, unter anderem auch so Ideen, dass True Crime dazu führt, dass die Menschheit völlig verroht, ja, dass wir aggressiver werden durch True Crime, dass uns das feindseliger macht, dass wir empathieloser werden, also dass es insgesamt eine sehr pathologische Geschichte ist. Und es hat mich insofern gestört, weil es dazu noch überhaupt keine groß angelegten, auch wissenschaftlichen Studien dazu gibt. Ja, das ist reine Spekulation von Leuten, die ich jetzt auch nicht unbedingt als Experten bezeichnen würde. Und da habe ich mir gedacht, naja, man müsste doch wirklich mal wissenschaftlich sich das Ganze anschauen und systematisch schlüsseln. Also erstens, was sind die Motive hinter True Crime Konsum? Warum sagen Leute, dass sie gerne True Crime konsumieren? Ist es wirklich so, dass True Crime hauptsächlich ein Frauenthema ist? Und dann die nächste Frage, wirkt sich True Crime Konsum überhaupt negativ oder auch positiv, stelle ich jetzt mal so in den Raum, auf unser Wohlbefinden aus? Und um auf deine Frage mit dem Geschlechtsthema zurückzukommen, ja, Also wir sehen in unseren Daten auch ganz eindeutig, dass es auch in Österreich so ist, dass True Crime hauptsächlich ein weibliches Interesse ist. Also ich würde auch sagen, so circa 3/4 aller True Crime Fans sind Frauen. Wir sehen in unseren Daten, die wir erhoben haben, dass Frauen angeben, dass sie sich viel mehr für True Crime interessieren als Männer, dass sie auch True Crime viel häufiger unter der Woche konsumieren. Also wir haben die Leute auch gefragt, okay, wie viele Stunden pro Woche konsumiert ihr True Crime, egal in welchen Formaten. Und Frauen sind da im Mittel bei 6 Stunden pro Woche und Männer sind deutlich drunter. Also im Mittel heißt immer im Durchschnitt über alle Befragten. Wir haben aber auch tatsächlich Spitzenwerte von True Crime Konsum von bis zu 50 Stunden pro Woche. Und da habe ich mir überlegt, kann das überhaupt funktionieren? Und ich denke, es funktioniert dann, wenn man wirklich während dem Job oder vielleicht während dem Studium dauernd sich True Crime Podcasts anhören kann, ja, oder wenn man vielleicht auch viel pendelt, viel mit dem Zug unterwegs ist und sich dann dauernd True Crime anhört. Also ich glaube, es ist ein Wert, der tatsächlich realistisch ist, auch wenn er sehr extrem wirkt. Also das ist einmal so grundsätzlich das, was ich zum weiblichen Interesse sagen kann, was auch in Österreich der Fall ist. Und es gibt die Idee, also warum True Crime ein Frauenthema ist. Es gibt auch die Aussage, Murder is Girl Talk. Weiß nicht, ob du die kennst. Also Mord ist ein Frauenthema. Warum ist das so, ist die Frage. Und eine Hauptidee, warum Frauen sich vor allem von True Crime angezogen fühlen, ist, dass sie dadurch lernen wollen, wie sie sich tatsächlich im Alltag gegen Verbrechen schützen können. Also, dass sie das als eine Art Lernmechanismus, Lernstrategie, Selbstverteidigungsstrategie nutzen, wenn ihnen im Alltag irgendetwas passiert, dass sie sich ja zumindest gefühlsmäßig besser darauf vorbereiten können. Also wirklich als eine Art defensive Verteidigungsstrategie, indem man möglichst viel über ein Thema lernt, vor dem man sich eigentlich fürchtet. Ja? Und es gibt auch die weltweite Statistiken, dass Frauen im Vergleich zu Männern sehr viel mehr Angst davor haben, dass sie Opfer eines Verbrechens werden. Ja, also die Furcht vor Verbrechen ist bei Frauen deutlich stärker als bei Männern. Gleichzeitig ist auch der True Crime Konsum deutlich stärker als bei Männern. Und ich glaube, das lässt sich tatsächlich verknüpfen, indem man sagt, wenn ich die Möglichkeit habe, möglichst viel über ein Thema zu lernen, mir möglichst viel Wissen über ein Thema anzueignen, vor dem ich mich fürchte, dann fühle ich mich eventuell besser vorbereitet. Sei es dahingestellt, ob das wirklich besser vorbereitet, aber das Gefühl ist da und ich glaube, das gibt Frauen vielleicht eine Art ja, Kontrolle, Selbstbewusstsein, mit ihren Ängsten im Alltag besser umzugehen. Also das wäre eine Hauptidee, warum das hauptsächlich eine Frauensache ist.
Würdest du das als sinnvoller Umgang damit bezeichnen? Weil zum Beispiel, was ich auch gelesen habe, also genau, wir haben bei True Crime immer den Realitätsbezug. Allerdings kann man, glaube ich, schon in Frage stellen, sind das denn die Gefahren der Realität, auf die man vorbereitet sein muss? Auch als Frau. Also zum Beispiel ist der gefährlichste Ort für eine Frau immer noch der eigene Haushalt, weil da die meisten Gewaltverbrechen eben in der Partnerschaft, in der Familie oder Ähnliches passieren. Prozentual oder was ich gesehen habe, ist das jetzt aber nicht unbedingt der Hauptfokus von True Crime Verbrechen.
Ja, also es ist definitiv so, dass Frauen oder glaube ich Menschen allgemein sich eher vor Verbrechen oder Gewalt durch Unbekannte, ja, also durch unbekannte Täter, durch Fremde fürchten, zum Beispiel auf der Straße überfallen zu werden. In der Realität ist es aber so, dass es um einiges wahrscheinlicher ist, dass man Gewalt durch die eigene Familie, durch den eigenen Partner oder auch Partnerin oder den eigenen Bekanntenkreis erfährt, als jetzt durch Fremde. Also da gibt es wahrscheinlich in unserer eigenen Wahrnehmung auch eine starke Verzerrung. Ja, also dass wir die Wahrscheinlichkeit höher einschätzen, dass wir Gewalt durch Fremde erfahren als durch die eigene Familie. Und aber ich glaube, deine Frage ist insofern sehr vielschichtig, weil du gefragt hast, also ist das ein sinnvoller Mechanismus, durch True Crime Konsum zu versuchen, ja, im Alltag dann besser vorbereitet zu sein auf mögliche Verbrechen. Ich glaube, es kommt da auf viele Faktoren an, unter anderem eben auf das Format, das man konsumiert. Also ich selber bin ja vor allem ein Fan von True Crime Podcasts und das liegt daran, dass die im Vergleich zu anderen True Crime Formaten um einiges, ich sag's jetzt mal, professioneller sind, Geschichten oft sehr viel seriöser, empathischer, menschlicher darstellen und da wirklich ein Fall auch oft sehr stark aus der Perspektive des Opfers durchbesprochen wird, weniger aus der Perspektive des Täters. Das haben wir dann eher bei bestimmten Netflix-Serien zum Beispiel. Und ich glaube, wenn das eine sehr vernünftige, auch faktenbasierte menschliche Herangehensweise an einen Verbrechensfall ist, also dass es da durchaus Potenzial gibt, ja, eine Art, sagen wir mal, Lerneffekt mitzunehmen. Also die Idee in der Psychologie ist ja generell, dass wenn wir uns mit bestimmten Dingen zumindest gedanklich schon mal beschäftigt haben, also wenn wir bestimmte Inhalte konsumieren und die dann schon kennen, dass die dann im Alltag für uns weniger furchteinflößend sind. Es gibt da eine sehr spannende Studie aus dem Jahr 2021 aus den USA, die ein Forschungskollege von mir gemacht hat. Da geht es tatsächlich darum, also die Leute haben sich angeschaut, wie reagieren Fans von unterschiedlichen Filmformaten auf die Covid-19-Krise. Und da hat sich herausgestellt, dass Leute, die sehr gerne Horrorfilme anschauen, vor allem Filme, wo es um Zombie-Apokalypsen geht und um Infektions-, also Virusgeschichten geht, dass Leute, die sich sehr gerne solche Filme anschauen, auf den Start der Covid-19-Pandemie wesentlich entspannter und weniger gestresst reagiert haben als Leute, die mit solchen Filmen überhaupt nichts am Hut haben. Das klingt jetzt total schräg, aber die Logik ist, dass eben sich die Fans von solchen Filmen schon öfter solche Szenarien im Kopf durchgespielt haben. Das heißt, die haben sich schon mal überlegt, okay, wie wäre das während eines Virusausbruchs oder während einer Zombie-Apokalypse? Was würde ich tun? Wie würde ich damit umgehen? Das heißt, denen waren die Inhalte schon vertraut und bekannt und dementsprechend war es dann weniger überraschend, weniger erschreckend, dass das dann auch in der echten Welt passiert ist. Und ich finde, das ist eine spannende Idee, wie man sich auch erklären könnte, dass True-Crime-Konsum in bestimmten Formaten, das muss ich betonen, ja, bestimmte Formate, tatsächlich auch helfen kann, ja, im Alltag quasi mehr sich sicherer zu fühlen, ja, oder zumindest ein stärkeres Kontrollempfinden zu haben. Ob das wirklich funktioniert, ich glaube, da braucht es sehr, sehr viel mehr Studien als die wir gerade durchführen, weil das ja auch eine Frage von Langzeitvergleichen ist. Also da müsste man schauen, Frauen, die zum Beispiel mit 16 Jahren beginnen, True Crime zu konsumieren, ja, wie geht's denen mit 16? Ja, wie fühlen die sich? Wie sicher fühlen sie sich? Wie nehmen sie die Welt wahr? Und dann vielleicht nochmal, ich sage jetzt einfach eine Zahl mit 25, wenn sie jetzt ungefähr 10 Jahre True Crime konsumiert haben, wie geht's ihnen dann? Ja, und also zumindest aus der Forschungsperspektive sind nur solche Längsschnittstudien, also über einen längeren Zeitraum wirklich gut geeignet, Kausalitäten, also Ursache-Wirkungszusammenhänge abzubilden. Ja, aber wir versuchen natürlich in unseren Daten schon auch herauszuarbeiten, ob es hier eventuell auch positive Effekte im True-Crime-Konsum gehen kann oder, wie du gesagt hast, ob das nicht auch ein Irrglaube sein kann, dass man dadurch quasi ein besseres Verständnis von Verbrechen entwickelt, aber einen das im Grunde nur belasteter, ängstlicher, gestresster macht und so weiter. Also das ist eine große Forschungsfrage in unserem Projekt.
Die Idee finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Da steckt ja auch ein bisschen drin, ich muss gar nicht komplett realitätsbezogen sein, weil wenn du jetzt über zum Beispiel die Horrorfilme sprichst, wenn ich mir einen Zombie-Apokalypsen-Film anschaue, weiß ich auch, dass das jetzt nicht die größte Gefahr ist. Aber natürlich, ja, es gibt einen Virus irgendwie, der die Welt umspannt und gefährlich wird, dass mir das Sicherheit gibt. Dann wäre dann natürlich trotzdem wieder die Frage, was macht dann wirklich das True in True Crime aus? Also warum ist es so entscheidend, dass es realitätsbezogen sein muss, wenn, genau. Ich glaube aber, dass wir darüber auch schon vorher gesprochen haben, dass das seit jeher und dass es natürlich näher ist auch und dass es dadurch vielleicht auch nochmal extremer wirkt, weil man sich wirklich vorstellen kann, das kann mein Nachbar gewesen sein. Ich glaube, das ist ja auch ein Ding davon, dass wir diese Idee, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, dieses Täterpotenzial irgendwie in jedem liegt. Ich habe mir auch in der Vorbereitung ein Gespräch angehört mit Sabine Rückert, die macht den Zeitverbrechen-Podcast, also auch so ein True-Crime-Podcast, sehr groß in Deutschland. Und da geht's drum, dass sie dafür plädiert, dass es wichtig ist, das zu betrachten. Sie sagt, Verbrechen sind per se öffentlich. Da weiß ich nicht, ob ich dem zu 100% zustimmen würde, aber sie sagt, diese Öffentlichkeit von Verbrechen ist auch wichtig und die auch herzustellen, weil viele Täter es versuchen, das zu privatisieren und den Staat und so da rauszuhalten. Und dann eben sagt sie, okay, die Idee ist, dass als Gesellschaft müssen wir das verstehen, damit wir verstehen, in jedem liegt das Potenzial und nur bei manchen ist halt irgendwas schiefgegangen. Kam es zu gewissen Situationen, zu Entwicklungen, dass man dann eben zum Täter geworden ist. Mhm. Vielleicht mal das als Statement. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest.
Ja, gerne. Also Zeitverbrechen höre ich auch gerne. Ist ein sehr schöner Podcast, der eben auch sehr gut professionell aufbereitet ist, eben wenig emotional, auch oft sehr faktenbasiert. Ob in uns allem das Potenzial zum Verbrechen liegt, das weiß ich nicht. Ich kann spekulieren. Ich glaube, was sinnvoll ist am True Crime, ist vielleicht auch wirklich manchmal die Motive, die Hintergründe der Taten nachzuvollziehen. Jetzt nicht auf einem Level, ich entschuldige die Tat oder ich verstehe den Täter jetzt hundertprozentig, aber vielleicht ich kann doch irgendwie auf einer bestimmten Ebene nachvollziehen, wie Menschen unter sehr extremen Umständen, unter sehr extremen Bedingungen, vielleicht mit einem sehr schwierigen Hintergrund und hoher emotionaler Belastung bestimmte Dinge tun können. Und ich glaube, das hilft uns insofern, als dass wir dann von dieser Idee der Monster dort draußen wegkommen. Ja, also vom Bösen dort draußen, dass wir nicht fassen können, dass uns Panik macht und Sorgen bereitet, weil es eben so ominös ist und schrecklich ist. Und dass wir eher wieder hinkommen, okay, es sind doch menschliche Taten, auch wenn sie jetzt schrecklich sind, sind es doch Taten, die von Menschen verübt werden. Und so weit ist man dann vielleicht teilweise gar nicht von diesen, oder ist man gar nicht davon entfernt, das nachzuvollziehen, oder zumindest teilweise nachvollziehen zu können. Und die Idee, dass Verbrechen per se öffentlich sind, ja, vermutlich stimmt das. Gleichermaßen würde ich jetzt aber nicht sagen, dass die Öffentlichkeit oder dass vor allem True Crime Darstellungen in den Medien ein Recht haben, alles öffentlich zu machen oder alles in bestimmte Richtungen zu diskutieren. Das ist ein schwieriges Thema, mit dem beschäftige ich mich jetzt auch als Psychologin konkret nicht, sondern eher um die Frage, also was zieht Menschen an True Crime an? Und da ist auch oft spannend, also wenn wir Leute fragen, warum konsumierst du gerne True Crime verglichen mit, oder warum konsumierst du es nicht? Also wir wollen ja beide Perspektiven haben. Wir wollen die Leute fragen, die es lieben, und die Leute fragen, die sagen, nein, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und das ist spannend, dass du sagst, also die Idee, dass das echt ist, ja, dass es eben true ist, das ist bei beiden Seiten ein Motiv, es entweder zu konsumieren oder nicht zu konsumieren. Also die Fans sagen, es gefällt mir gerade deswegen, weil es real ist, weil es echt ist, weil ich finde, es ist relevant. Ja, also ich muss mich quasi damit auseinandersetzen, weil es passiert ja wirklich. Und die andere Seite sagt, nein, ich konsumiere es gerade deswegen nicht, weil es real ist, ja, weil es mir zu viel Angst macht, weil es mich beunruhigen würde und so weiter. Aber was wir eben auch in unseren Daten in Österreich sehen, ist, also wenn wir jetzt die Leute direkt fragen, nenn uns einen Grund oder nenn uns mehrere Gründe, warum du True Crime konsumierst, ist wirklich das Hauptmotiv, ich glaube, das hat eben Zeitverbrechen auch angesprochen, verstehen, warum Menschen solche Dinge tun können, ja. Die Täterpsyche verstehen können, eben die Hintergründe, die Geschichten, die emotionalen Belastungen zumindest eher auf einer neutralen Ebene verstehen können, sodass wir eben einfach mehr Informationen darüber haben. Ja, und ich glaube, das ist für uns Menschen einfach ein Grundbedürfnis. In der Psychologie ist es auch so, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu wissenschaftlich, wenn wir positive Emotionen mit negativen Emotionen vergleichen, ist es so, dass positive Emotionen für uns wenig Signalwert haben. Ja? Also es ist nicht so wichtig, auf positive Emotionen zu reagieren wie auf negative, weil positive signalisieren uns, ja, es ist alles in Ordnung mit der Umwelt, ja, alles ist sicher, alles ist gut, es gibt keinen Grund, unser Verhalten anzupassen. Und negative Emotionen, ja, wie zum Beispiel auch eher Angst vor Verbrechen zum Beispiel, die haben eine sehr starke biologische Signalwirkung, unser Verhalten zu ändern, ja, uns auch Informationen darüber zu holen, worum geht's denn hier jetzt konkret bei dieser schlimmen Sache und uns besser auf diese negativen Dinge vorzubereiten. Also ich glaube, psychologisch kann man es auch damit erklären, warum Menschen sich generell für negative Dinge interessieren, so wie True Crime. Das fällt ja auch in das Überthema der morbiden Neugier. Also das ist auch ein eigenes Forschungsthema. Neugier an negativen Dingen. Neugier an Dingen, die irgendwie erschreckend sind, die morbide sind, die seltsam sind. Beispiele wären zum Beispiel Autopsien, ja, also sehen, wie Körper obduziert werden, oder auch, ja, also Interviews mit Serienmördern, Serienmörderinnen fällt da auch rein. Aber auch solche Dinge wie Verkehrsunfälle, ja, also schlimme Autounfälle. Und da ist eben die Frage, warum interessiert uns das, wenn es doch schrecklich ist? Und die Antwort meiner Meinung nach wäre, es interessiert uns genau deshalb, weil wir eben bei negativen Geschichten, negativen Dingen einfach den Drang haben, Informationen darüber zu erhalten, wie ist das passiert, warum ist das passiert, damit wir eben besser mit der ganzen Situation umgehen können.
Ja, total spannend. Sehr, sehr spannend. Ich finde, aus so einer psychologischen Perspektive ergibt es für mich total viel Sinn. Trotzdem würde ich immer sagen, ich glaube schon, dass True Crime in seiner Besonderheit auf einem schmalen Grat wandert. Weil du zum Beispiel, was du angesprochen hast, ja, wir wollen das verstehen. Nicht, dass wir uns irgendwie einfühlen in den Täter, in die Täterin, sondern auf eine objektive Weise verstehen, wie es dazu kommt. Damit kommt aber dann schnell einher, dass diese Täterperspektive sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Und dann zum Beispiel, und das ist, glaube ich, auch so ein großer Kritikpunkt, dass die Opferperspektive und auch dann Personen, die dann mit dem Opfer Angehörige sind oder ähnlich, dann wieder einen eher, da die Gefahr besteht, zum Beispiel von einer Retraumatisierung, dass zum Beispiel auch eine Täter-Opfer-Umkehr fast so stattfindet, wenn wir den Täter irgendwann verstehen wollen und dann aber auch mit diesem Ding, ich will, mit dieser Frage, ich will mich schützen, was hat das Opfer falsch gemacht, damit es Opfer wurde, hat natürlich immer auch die Gefahr, dann die Frage zu haben, ja, hat das Opfer wirklich etwas falsch gemacht? Weil, wenn ich Opfer bin, bin ich nicht schuld. Und das finde ich einfach so einen schmalen Grat, der da herrscht, mit dem man aufpassen kann. Wie gesagt, aus der psychologischen Perspektive, ergibt das für mich sehr viel Sinn. Ich sehe trotzdem manchmal die Gefahr, das hängt auch, glaube ich, stark davon ab, wer den wie macht, den Podcast oder das True-Crime-Format. Und da haben wir schon irgendwie, wir haben es schon angesprochen, mit Netflix oder so weiter.
Ja, also ich stimme dir total zu, das ist ein schmaler Grat. Das ist auch, als Psychologin sehe ich das auch als vielschichtiges Gesellschaftsthema. Ja, da gibt es ethische Aspekte, da gibt es auch sicher politische Aspekte dabei. Da gibt es den Aspekt, dass wenn Verbrechen auch in den öffentlichen Raum kommen, dass dann zwangsläufig eine öffentliche Diskussion stattfindet. Und da ist jetzt, glaube ich, egal, ob das ein True Crime Podcast ist oder auch nur in den Nachrichten, im Fernsehen, das präsentiert wird. Und wenn das öffentlich wird, dann gibt es natürlich auch sehr viel unterschiedliche Meinungen dazu. Und das kann für die Opfer oder auch Angehörige von Opfern teilweise schon problematisch werden. Also einen Trend, den ich jetzt als durchaus problematisch einstufen würde, ist, das ist auch in den Medien in den letzten Monaten mehrfach gekommen, dass es einen Trend gibt, dass auf TikTok so kurze Videos erstellt werden, wo mit künstlicher Intelligenz Opfer von Verbrechen wieder zum Leben erweckt werden. Das Morbide ist, das sind meistens Kinder, weil das natürlich die meisten Klicks bringt. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Also Kinder, die quasi ermordet wurden, die getötet wurden, erzählen dann reanimiert ihre eigenen Verbrechensgeschichten, wie sie gestorben sind. Und teilweise haben diese Videos dann Millionen Likes, Klicks, Comments. Und das ist natürlich, das birgt ein sehr hohes Potenzial der Retraumatisierung der Angehörigen, selbstverständlich. Ich denke, das Potenzial ist drastisch reduziert, wenn Verbrechen einfühlsam, empathisch aufbereitet werden, wobei auch da würde ich es nicht ausschließen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt als Hinweis dazu dienen soll, dass man True Crime nicht konsumieren soll. Also es kommt, wie du schon gesagt hast, sehr stark darauf an, wer hört oder schaut oder konsumiert True Crime, aus welchen Gründen. Und ich glaube, für die meisten Leute, ja, so wie mich, ja, zum Beispiel, ist eben nicht das Motiv im Vordergrund, dass es um Voyeurismus geht, dass es um Sensationen geht, vielleicht auch um einen Kick, ja, im Alltag. und dass es einfach nur um Aufregung und Spannung geht, sondern dass eben die vielschichtigere Motive dahinter stehen. Und ich als Wissenschaftlerin argumentiere immer gern mit Zahlen und Fakten, weil das ja neutrale Informationen sind. Also von den Frauen, die wir zum Beispiel gefragt haben, warum konsumiert ihr gerne True Crime? 75% haben tatsächlich gesagt, dass es geht darum, das Unverständliche zu verstehen, also einfach die Psychologie hinter der Tat zu verstehen. Und man konnte auch mehrere Motive nennen natürlich. 30% sagen, ja, also ich gebe zu, da ist eine bestimmte Neugier, ein bestimmtes Interesse dabei, das ich nicht ganz erklären kann. Aber auch circa 20% sagen, es geht ihnen beim True Crime Konsum hauptsächlich darum, das Justizsystem zu verstehen. Ja, sie wollen einfach wissen, wie funktioniert Polizeiarbeit, wie funktionieren Ermittlungen, Spurensuche, wie sind Gerichtsprozesse aufgebaut, ja, also wie schaut die rechtliche Komponente aus, wie schaut es mit anwaltlichen Auseinandersetzungen aus und so weiter. Und ich glaube, da muss man schon sehr stark darauf achten, wer aus welchen Gründen welche Formate konsumiert. Ja, es gibt sicher einen Teil der True Crime Fans, die das jetzt aus Gründen tun, die psychologisch vielleicht nicht sonderlich gesund sind. Ja, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Aber ich glaube, für die Mehrheit stehen da wirklich andere Motive im Vordergrund.
Ja, genau. Den Punkt mit dem Einblick in so ein juristisches System, in ein, wie sind so Abläufe, wie ist Polizeiarbeit, ähnliches. Den finde ich auch total interessant, weil auch hier, wir müssen uns ja nicht das Verbrechen betrachten, aber das Festhalten an einem einzelnen Fall, um daran durchgeführt zu werden, wie es funktioniert, das nutzt ja auch, das ist ja auch in sehr vielen Filmen, wenn es um ganz andere Themen geht. Das hilft, glaube ich, auf jeden Fall, um es auch anschaulicher zu machen. Und ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen wieder in das True Crime natürlich. Ich bin wieder näher dran. Ich glaube, wir haben so im Großen erörtert, und ich glaube, du hast den ganz wichtigen Punkt gemacht, gerade wenn wir den Konsum anschauen, dass es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe geben kann, warum wir uns das betrachten. Und ich fand den Begriff der morbiden Neugier sehr, sehr spannend, weil ich mich da stark wieder drin gesehen habe. Und das für mich auch zum Beispiel ein Grund ist, warum ich es nicht betrachte, weil ich für mich merke, ja, ich weiß, dass ich die Neugier denn habe, aber ich dann auch für mich die Gefahr sehe, dass ich mich dann zu arg diesem hingebe und dann nicht mehr das größere Bild sehen kann, nicht mehr zum Beispiel die Gewalt, die den Opfern angetan wurde, und irgendwann anfange, dem Täter zu arg mitzufühlen, als dass ich den gehört einfach mein es soll meine mein Mitgefühl nicht gehören, sondern eben den Opfern. Und ja, da konnte ich auf jeden Fall was für mich selber mitnehmen, warum ich es auch nicht konsumiere. Nicht, weil es mich nicht im Zweifel interessieren würde, sondern weil ich eher die Sorge habe, dass ich dann aus den falschen Gründen für mich das konsumieren würde. Genau.
Ich glaube, das ist ein legitimer Grund, den du da nennst. Und ich würde jetzt meinen, egal von welchem Konsum wir sprechen, wenn es ins Extreme geht, ist das vermutlich nichts Gutes. Ja, also ich würde auch meinen, 50 Stunden True Crime Konsum pro Woche ist eine extreme Verhaltensmanifestation in dem Sinne. Und natürlich kann das sein, dass die Person ja sehr gute Mittel und Wege hat, mit den Inhalten umzugehen, die sie konsumiert. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Punkt. Also wie gehe ich damit um? Ja, belastet mich das, beschäftigt mich das, spukt mir das sehr lange im Kopf herum, oder habe ich die Fähigkeit, das eigentlich relativ gut von meinem echten Leben zu trennen? Also wir haben vorher auch kurz die Frage diskutiert, ist es so, dass Leute, die viel True Crime konsumieren, dass die dann quasi eine verzerrte Wahrnehmung der Realität entwickeln? Ja, weil man könnte ja meinen, na gut, wenn ich mir diese Inhalte ständig reinziehe, dann muss ich doch grundsätzlich glauben, die Welt ist schlecht, weil es immer nur um Mord, Totschlag und so weiter geht. Und das haben wir uns auch in unserem Projekt angeschaut. Und da gibt es sehr spannende Geschlechtsunterschiede, die ich so nicht erwartet habe. Es ist nämlich so, dass Frauen, die viel True Crime konsumieren, bei denen scheint sich das überhaupt nicht auf das Sicherheitsempfinden auszuwirken im Alltag. Ja, und das ist sehr spannend, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Also da gibt es gar keinen Zusammenhang. Also sie fühlen sich quasi, das Sicherheitsempfinden ist völlig unabhängig vom True Crime Konsum. Wenn man sich Männer anschaut, gibt es einen positiven Zusammenhang, also das, oder einen negativen in dem Sinne, dass Männer, die mehr True Crime konsumieren, fühlen sich unsicherer. im Alltag, ja, oder glauben, es ist wahrscheinlicher, dass sie Opfer eines Verbrechens werden. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung geht das? Ja, es kann natürlich auch sein, dass Männer, die sich schon grundsätzlich unsicher fühlen, deswegen True Crime konsumieren, weil sie irgendwie damit umgehen wollen. Aber es ist doch spannend, dass sich das eben schon bei den Geschlechtern nicht gleich auswirkt auf das Sicherheitsempfinden und auf die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Verbrechens zu werden. Das heißt, es kommt wirklich sehr stark auf die Person drauf an, wie sich, ich sage jetzt mal, der Konsum von allgemeinen negativen mobilen Inhalten auf dich auswirkt, je nachdem wahrscheinlich, welche Art von Persönlichkeit du hast, welche Art von Emotionsregulationsstrategien du hast, vielleicht auch welche Art von sozialem Netzwerk du hast. Und es ist natürlich eine Kunst in unserem Forschungsprojekt auch, True Crime Konsum oder das Interesse an morbiden Dingen relativ gut mit möglichst vielen Merkmalen erklären zu können. Ja, das ist nicht leicht. Das ist etwas sehr, sehr Schwieriges in der Psychologie. Also quasi auch so etwas wie vorsichtige Verhaltensvorhersagen zu machen anhand von bestimmten Merkmalen. Da wäre aber das weibliche Geschlecht meiner Meinung nach definitiv dabei. Also weiblich sein wäre ein Merkmal, das eben zu mehr True-Crime-Konsum führt grundsätzlich. Es gibt aber eben auch noch viele andere. Und was mir gerade einfällt, weil wir vorher besprochen haben, auch das Thema, also man hat Sorge, dass man vielleicht mit den Opfern nicht mehr mitfühlen kann, dass man eher täterzentriert denkt. Wir haben auch einen spannenden Zusammenhang in unserem Forschungsprojekt, nämlich, dass Personen, die sehr viel True Crime konsumieren, weniger narzisstisch sind, ja, oder von sich angeben, dass sie weniger narzisstisch sind. Das heißt, sie interessieren sich mehr für die Geschichten von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist eher ein Mechanismus der Empathie, als es ein Mechanismus ist von unempathisch sein. Ja. Also ich interessiere mich für die Geschichten, für das Leben von anderen. Ich fühle auch mit, das ist mir wichtig. Und ich glaube, dass es bei den meisten von uns doch eher dann in Richtung Opfer als in Richtung Täter geht. Aber das sind quasi so erste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt. Wir arbeiten noch dran, das wirklich gut auch zu hinterfragen, um letztlich wirklich zu wissen, okay, worum geht's beim True Crime Konsum auch. Es ist immer einfach zu sagen, das hängt mit dem zusammen, wenn man es nicht in Abhängigkeit von vielen anderen Dingen betrachtet.
Super, vielen Dank, Corinna. Du hast sehr spannend mir erklärt. Ich habe sehr viel gelernt, gerade dadurch, dass ich aus den genannten Gründen mich nicht so arg damit zu beschäftige. Ich glaube, ich werde immer noch nicht unbedingt anfangen, True Crime zu hören. Das Ding ist aber, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass ich es sehr, sehr spannend finde, über True Crime eben zu sprechen. Du hast es immer wieder aufgemacht, welche gesellschaftliche Relevanz wir da transportieren oder darin sehen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es trotzdem, also wie gesagt, für mich, ich habe so einfach meine kleinen Probleme. Ich finde es auch trotzdem, ich glaube, es ist trotzdem ein Punkt. Hier Medienforscher Harms, also ein Medienforscher namens Harms, der nennt das so sensationalistische Wiederholungen, dass es einfach bestimmte Verbrechen gibt, die halt erstmal interessanter sind, interessanter darzustellen sein können, um auch zum Beispiel so Extreme, um so menschliche Abgründe zu zeigen. Und ich glaube, dass es Verbrechen gibt, die also gehen wir von Femiziden aus, gehen wir von rechten Morden aus, noch wichtiger wären zu erzählen. Das geschieht auch. Dann schaue ich mir lieber sowas an. Das heißt, ich glaube, diese Probleme gibt es. Ich finde aber auch, du hast ganz sehr eindeutig und klar gemacht, welches Potenzial auch im True Crime liegt, beziehungsweise in bestimmten Formaten oder bestimmten Aufarbeitungen, wie man das betrachtet. Auch und nicht nur über die Sensation hinaus und über den reinen Gruselhorror, sondern auch um größere gesellschaftliche systemische Punkte zu verstehen.
Genau, also ich denke, es ist völlig in Ordnung, wenn du auch nach dem Gespräch heute kein True Crime Fan wirst. Das ist total okay. Ich kann es nachvollziehen, dass Menschen sich eben überhaupt nicht für solche Dinge interessieren oder sogar Sorge haben, dass das irgendwie sie zu sehr beschäftigen könnte. Die Forschungsidee ist eben aufzuzeigen, dass vielleicht auch in eher seltsam wirkenden, auch pathologisch wirkenden Interessen wie True Crime, ja, also Interesse am Mord, dass da eventuell auch andere Potenziale dahinter stecken, ja, dass das jetzt nichts ist, vor dem er sich fürchten muss oder Leute negativ bewertet, weil sie eben True Crime-Fans sind, sondern dass es eben psychologisch sehr vielschichtig ist und eventuell für bestimmte Personen, wenn es passt, ja, durchaus auch ja, positive Potenziale haben kann.
Dann bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir genommen hast, für deine Expertise, die du hier reingebracht hast und auch mir meine Kritik nachgesehen hast und sie sehr gekonnt aufgefangen hast. Genau. Vielleicht, ich weiß nicht, wie die Studie sich entwickelt. Soweit ich gesehen habe, geht sie auf jeden Fall noch oder das Projekt bis zum Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwas sagen kannst, in welcher Form dann die Ergebnisse nachschaubar sind.
Genau, also das Projekt läuft tatsächlich jetzt noch bis Mitte nächsten Jahres. Das wurde verlängert, weil es eben so viel Potenzial in den Daten gibt, die wir erhoben haben. Wir haben zum Beispiel auch Gehirnscans von Personen gemacht, um zu schauen, ob sich die Faszination True Crime irgendwo im Gehirn verorten lässt. Das ist eine relativ sehr neue Forschungsfrage, da gibt es überhaupt noch nichts dazu. Und als biologische Psychologin interessiert mich das natürlich brennend. Deswegen läuft das Projekt noch länger. Wir sind aber mit der Datenerhebung schon fertig und wir haben tatsächlich insgesamt um die 500 Personen in Österreich, also Frauen und Männer, befragen und testen können. Da haben wir einen sehr guten Zulauf gehabt zur Studie. Und ich kann gerne Bescheid sagen, wenn es erste auch publizierte Ergebnisse gibt. In der Forschung ist es allerdings immer so, dass es von der Datenerhebung zur wissenschaftlichen Publikation meistens etwas dauert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir Ende des Jahres wahrscheinlich schon konkretere Aussagen haben, die wir vielleicht dann auch medial in Form von Medienberichten mal publizieren werden.
Super, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt und danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und uns das Phänomen True Crime näher gebracht hast.
Sehr gerne.
Und euch danke ich natürlich fürs Zuhören. Wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr uns bewerten auf Spotify, auf iTunes. Ihr kennt das Spiel. Das war die letzte Episode dieser Season, Trauerfeiern. Wir starten bald rein in die nächste Season. Ihr könnt gespannt bleiben, welches Thema wir uns dafür ausgesucht haben. Und auch da werden wir wieder sehr spannende Episoden veröffentlichen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Bis bald.
Wenn du uns von Unterpalmen nicht nur hören, sondern auch lesen möchtest, dann abonniere doch unsere Zeitung und unseren wöchentlichen Telegram-Newsletter. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu findest du auf unserer Homepage unterpalmen.net.
Super. Dann...